NDR Info. Norddeutschland.
Mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Viele Menschen haben, das ist eine Tatsache, noch nie eine Fledermaus bewusst gesehen. Dabei sind das ziemlich faszinierende Tiere. Zahlreiche Arten gibt es auch hier in Deutschland. Ihr Bestand ist aber gefährdet. Darauf macht heute die Bat Night, die internationale Fledermausnacht, aufmerksam. Das größte natürliche Fledermausquartier Europas ist am Kalkberg in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Mein Kollege Andreas Sperling hat darüber mit Ulrich Lenzinger vom Naturschutzbund Deutschland gesprochen und ihn gefragt, was da heute Besonderes geplant ist.
Ja, erstmal das größte natürliche Winterquartier für Fledermäuse. Ne? Also es gibt also noch große Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo dann viele Fledermäuse überwintern. Aber so in Bad Segeberg, das ist das größte natürliche Fledermaus-Winterquartier in der Kalkberghöhle, mit über 30.000 überwinternden Fledermäusen jedes Jahr. Und also sehr viele Veranstaltungen geplant im Rahmen der internationalen Fledermausnacht. Also nicht nur hier bei uns in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit und auch in vielen anderen Ländern Europas. Wir haben ja sonst immer die bundesweite Hauptveranstaltung direkt in Bad Segeberg durchgeführt. Das ist dieses Jahr anders. Das ist mehr dezentralisiert. Also in vielen Orten, Schleswig-Holstein, werden von den NABU-Gruppen Veranstaltungen durchgeführt. Da kann man sich auf den Seiten des NABUs, auf den Internetseiten erkundigen und wird dann auch sehen, wo dann bei sich in der Gegend Führungen oder Veranstaltungen angeboten werden.
Sie haben ja eben schon von den verschiedenen Arten der Fledermäuse hier in Deutschland und auch in Norddeutschland gesprochen. Wo liegen denn die Gefahren für diese Populationen?
Das sind mehrere Faktoren. Also auch die verschiedenen Arten sind unterschiedlich stark betroffen. Nehmen wir zum Beispiel den großen Abendsegler. Das ist eine fernwandernde Fledermausart. Also die legen also zwischen Sommer- und Winterquartier 1.000 bis 2.000 Kilometer zurück. Diese Art ist natürlich stark von den Windkraftanlagen betroffen. Dann bei der Breitflügelfledermaus ist es eher so der Verlust von Grünland oder generell bei den Arten, die an den Gebäuden vorkommen. Also Sie können bei unseren 15 Fledermausarten in Schleswig-Holstein so ganz grob über den Daumen sagen, eine Hälfte Waldbewohner, die andere Hälfte in Anführungsstrichen Hausbewohner. Diese Arten, die an Gebäuden vorkommen, das ist jetzt nicht so, dass das ein neumodisches Problem ist sozusagen, sondern die waren schon bei den Steinzeitmenschen in den Höhlen, im Mittelalter bei den Rittern auf den Burgen und jetzt bei uns an den Gebäuden. Die sind also wirklich an Gebäude gebunden. Und durch die energetischen Sanierungen, wir müssen natürlich Energie sparen, das ist wichtig, aber die Häuser werden dann so dicht gemacht, dass die Tiere keine Quartiere mehr finden.
Wenn Sie Windkraftanlagen ansprechen, das haben Sie ja eben an erster Stelle genannt, das ist ja ein Problem, das ist jahrelang völlig vernachlässigt worden. Bedeutet das denn, dass bei der Planung von solchen Anlagen zum Beispiel Flugrouten in diesem Fall von Fledermäusen gar nicht berücksichtigt werden?
Zum Teil nicht, nein, zum Teil nicht. Also ist ein großes Problem, gerade für die fernwandernden Arten, Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus, die sind alle stark betroffen. Und also wenn man so durch die Landschaft fährt, man sieht ja, wie viele Windkraftanlagen neu gebaut werden. Das ist natürlich ein großes Problem. So über den Daumen sagt man, geschätzt etwa 10 Fledermäuse pro Windkraftanlage. Es gibt natürlich Anlagen, die stehen optimal, da passiert gar nichts. Aber es gibt auch Anlagen, da werden zig Fledermäuse jedes Jahr getötet. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Fledermäuse eine sehr geringe Reproduktionsrate haben, sie bekommen ja nur einmal im Jahr 1 bis 2 Junge, dann kann man sich ausrechnen, was das nachher für Auswirkungen auf die Population hat.
Gibt es denn etwas, das wir alle tun können, um den Bestand der Fledermäuse zu sichern?
Ja, also wenn man die Möglichkeit hat bei sich am Haus, kann man Fledermausquartiere einrichten. Ich selber bin ja auch für alle Gebäudequartiere in Schleswig-Holstein zuständig und ich berate dann auch, wenn energetische Sanierungen geplant sind, wenn die Dächer gedämmt werden sollen, wie man Fledermausschutz, wenn man jetzt ein Fledermausquartier bei sich zu Hause hat, wie man das in Einklang bringt, also dass die Bewohner ihr Haus sanieren können, dort drin leben können und dass auch die Fledermäuse wieder Zugang zu ihren Quartieren haben. Sowas kann man machen, das funktioniert in der Regel auch. Man müsste natürlich dann rechtzeitig Bescheid wissen, am besten so im Vorlauf so ein Jahr, dass man das untersuchen kann und dann Maßnahmen vorlegen kann, wie die Fledermausquartiere integriert werden können. Man muss den Leuten auch sagen, die Fledermausquartiere sind gesetzlich geschützt, also die muss man berücksichtigen. Und wenn man da aber entsprechend Vorlauf hat, ist das alles kein Problem.
Das war Ulrich Lensinger vom NABU, von der Landesstelle für Fledermausschutz in Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Behörden weiter auf der Suche nach der Quelle der EHEC-Infektionen. Bisher sind 17 Fälle bestätigt. Betroffene leiden unter Übelkeit, Durchfall bis hin zu Nierenversagen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales überprüft gerade verschiedene Ursachen. Ein Fleischproduzent aus Thüringen hat nun eine Zwiebelmettwurst zurückgerufen, die nachweislich mit EHEC-Bakterien belastet ist. Veronika Golletz ist der Frage nachgegangen, ob sie der Auslöser der Infektion sein könnte.
Nein, das kann man noch nicht sicher sagen, aber zumindest ist es ein Anhaltspunkt, der nun vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGOS, überprüft werden muss. Die Zwiebelmettwurst mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. August der Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH aus Thüringen ist zumindest auch bei uns im Land verkauft worden. Das große Problem bei EHEC ist ja, der Erreger kann sowohl über kontaminierte Nahrungsmittel, aber auch durch direkten Kontakt mit Wiederkäuern wie Rind, Schaf und Ziege oder auch Reh und Hirsch übertragen werden. Deswegen sollte Gemüse immer gründlich abgewaschen und Fleisch auch stets durchgegart werden. Und auch nach dem Besuch im Streichelzoo sollten die Hände sofort sauber gemacht werden, bevor sie mit dem nächsten Keks zum Mund wandern. In diesem Jahr hatten wir im Land bisher 134 nachgewiesene Ansteckungen mit EHEC-Erregern, die meisten im Landkreis Rostock mit 33. Im gesamten vergangenen Jahr waren es nur 76. Im Grunde ist die Erkrankung unangenehm, aber für die meisten von uns ungefährlich. Kennen wir ja auch von der Grippe. Aber es gibt eben Risikogruppen, bei denen eine Infektion einen schweren Verlauf nehmen kann, wie eben bei Kindern, alten oder immunschwachen Menschen.
Gut zwei Wochen nach dem Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland im Landkreis Göttingen ist der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Laut Staatsanwaltschaft steht der 31-jährige Iraker unter dringendem Verdacht, das Mädchen am 11. August vorsätzlich gegen einen durchfahrenden Güterzug gestoßen zu haben. Thomas Stahlberg.
In Geisleden sind nach wie vor Trauer und Entsetzen über die Tat groß, sagt Bürgermeister Janicki. In dem Ort war die Familie nach der Flucht aus dem ukrainischen Mariupol zunächst untergekommen vor 3 Jahren, dann aber nach Heilbad Heiligenstadt gezogen, wenige Kilometer entfernt. Bürgermeister Janicki hat engen Kontakt zur Familie. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Das Gymnasium hat für die Familie gespendet. Der Kindergarten, in den die Brüder der Getöteten gehen, viele Menschen. Insgesamt sind bislang 12.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll der Familie zugutekommen, um die Beerdigung der 16-Jährigen zu bezahlen. Das Begräbnis ist für den 18. September in Heilbad Heiligenstadt geplant. Die Familie sei sehr dankbar für die Spenden und hoffe, dass der Täter eine gerechte Strafe bekomme, sagt Janicki. Es habe große Unruhe gegeben im Ort, viele Gerüchte. Die AfD habe versucht, das Thema für sich auszuschlachten, sagt der Bürgermeister. Der Asylantrag des mutmaßlichen Täters war abgelehnt worden. Der Irak hätte seit März abgeschoben werden können. Niedersachsens Innenministerin Behrens hat angekündigt, den Fall aufarbeiten zu lassen.
Es geht um einen dubios anmutenden Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Kleingemeinde Grabowhöfe bei Waren an der Müritz. Dort war eine Brücke über die Bahnstrecke Berlin-Rostock vor 13 Jahren komplett saniert worden. Grabowhöfe musste sich damals an den Kosten beteiligen. Nun hat die Bahn entschieden, die Brücke abzureißen und eine neue zu bauen. Und wieder soll Grabowhöfe seinen Beitrag leisten und 3,6 Millionen Euro übernehmen. Zu viel für die 1300 Einwohnergemeinde, in der nun viele wütend sind. Frank Schwarz war vor Ort.
Der ICE fährt unter der Brücke durch, mehrmals täglich. Das Ärgernis lauert in den Brückenpfeilern. Die stehen zu dicht an den Gleisen, sodass die Züge hier nicht mehr als 120 Stundenkilometer fahren dürfen. Die Bahn möchte hier aber künftig 160 fahren. Mit dieser Brücke ist das nicht möglich. Dabei ist sie erst vor 13 Jahren komplett saniert worden. Karl-Heinz Möller ist 76 und kennt die Bahnstrecke durch den Ort bestens.
Da hätten die ja schon sehen müssen, dass die Pfeiler so dicht an den Schienen sind. Wenn die von Waren nach Grabowhöfe reinfahren, da ist die Kurve vor dem Bahnhof, da müssen sie so abbremsen.
Damals hatte die Gemeinde Grabowhöfe, wie es das Eisenbahnkreuzungsgesetz vorsieht, als Baulastträger einen Anteil von etwa 2 Millionen Euro bezahlen müssen. Nun sollen sie erneut zahlen. Für eine neue Brücke, denn die alte soll abgerissen werden. Damit ICE und Regionalexpress mit Tempo 160 vorbeibrausen können. Eine entsprechende Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums ist in den vergangenen Tagen eingegangen. Bürgermeister Enrico Malo schüttelt den Kopf.
Ich bin wütend, ich bin stinkesauer und wir sind der Meinung, die Bahn hat das verlangt und daher muss auch die Bahn die Kosten tragen, weil wir haben unseren Beitrag vor 13 Jahren getan.
Die von der Bahn geforderten 3,6 Millionen Euro sind mehr als doppelt so viel wie ein ganzer Jahreshaushalt von Grabowhöfe. Die 1300 Einwohnergemeinde wäre dann pleite. Gemeindevertreter und Einwohner sind deshalb aufgebracht.
Die Gemeinde ist gar nicht in der Lage, solche Summen zu bewältigen.
Wir können nicht bei jedem Problem sagen, ach, dann erhöhen wir mal wieder die Steuern. Wo soll das hinführen? Wo soll das enden?
Was machen wir dann? Was wird dann aus unserer Gemeinde?
Ich war geschockt, dass wir nicht eingeladen wurden zu einem Gespräch beim Verkehrsministerium. Sowas geht gar nicht. Der Bürger ist irgendwie außen vor gelassen.
Vor Monaten hatte das Bundesverkehrsministerium in dem Bahnstreit ein Schlichtungsgespräch vorgeschlagen. Dieses habe aber nicht stattgefunden, sagen die Gemeindevertreter. Die Bahn war mit einer Schlichtung einverstanden und verweist an das zuständige Ministerium. Dort verweist man auf die schriftliche Entscheidung. Aus dem Wirtschaftsministerium in Schwerin wiederum heißt es, man würde die Gemeinde Grabowhöfe mit dem Problem nicht allein lassen. In den nächsten Tagen werde an einer Lösung gearbeitet, inwieweit eine finanzielle Entlastung möglich ist. Sibylle Ockert ist seit Jahren im Gemeinderat tätig. Sie sieht durch das Vorgehen der Bahn die Arbeit der Kommunalpolitiker beschädigt.
Wir sind alles ehrenamtliche Leute hier und wir sind schweren Herzens bemüht, aus unserer Gemeinde was zu machen. Und dass das alles so mit Füßen kaputt getreten wird, da kann ich einfach nicht zugucken und da kann ich auch nicht still sein dazu.
Bürgermeister Malo will vor dem Verwaltungsgericht Greifswald gegen die Berliner Entscheidung klagen. Wie auch die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Brockmann-Fese bekräftigt, muss der Streit nun juristisch ausgetragen werden. Erste Instanz wird das Verwaltungsgericht Greifswald sein.
Meine Hoffnung, unsere Hoffnung besteht nach wie vor. Ich habe immer gesagt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat verloren.
Wir gehen auch weiter. Wir lassen uns nicht unterbuttern.
Sollte das Bundesverkehrsministerium in dem besonderen Fall von Grabowhöfe eine Schlichtungsverhandlung anbieten, werde Grabowhöfe nicht Nein sagen, so Bürgermeister Malo. Die Züge fahren vorerst noch langsamer in Grabowhöfe vorbei.
Und das war der Norddeutsche Überblick mit Achim Gutzeit aus dem NDR Infostudio in Hamburg. Unsere NDR-Info-Kindernachrichten machen gerade Sommerferienpause. Dafür porträtieren wir in den Sommerferien jeden Sonnabend eine berühmte Persönlichkeit. Diesmal geht es um einen Erfinder, ohne den unser Alltag heute ziemlich anders und beschwerlich wäre.